Das Summer Game Fest befindet sich in vollem Gange. Wir haben schon viele coole neue Spieleankündigungen gesehen. Und wir werden auch am heutigen Abend noch mehr sehen im Xbox Games Showcase unter anderem und der PC Gaming Show, die kommt auch noch, das deutsche Indie Showcase kommt auch noch. Und am vergangenen Tag war die Future Games Show und die wollen wir noch mit euch besprechen und ein paar Highlights daraus in den Vordergrund stellen. Allen voran natürlich Exodus, wo es jede Menge neues Gameplay zu sehen gab. Dafür sitzt hier neben mir auf der Couch der Gott-Imperator Maurice Weber.
Hallo! Wir haben auch gerade schon wieder einen Fax bekommen, aber ich lasse
dich erstmal abmoderieren. Lies mal kurz das Fax vor.
Wollen wir zuerst das Fax? Okay, ich wollte dich erstmal in Ruhe noch...
Nee, das ist wichtig.
Moorhuhn-Leute.
Moorhuhn-Leute.
Vom XV Frost VX.
Ja, das ist unser neues Livestream-Feature. Unser Live-Publikum kann uns hier Faxe schicken. Weiß nicht, worauf sich das jetzt noch bezog, aber gut.
Ja.
Wir haben sogar noch einen Dritten im Bunde, der ist uns digital zugeschaltet, denn der ist unser absoluter Exodus-Experte. Er hat alle Bücher gelesen. Er empfängt jetzt gerade noch Nachrichten aus dem All.
Aus dem All.
Michi, was geht?
Hallo, wir nennen uns Exodus-Perten übrigens.
Stark.
Und ich hab alle Bücher gelesen. Ich kann noch mal kurz nachzählen. Eins.
Man kann dazu sagen, also nee. Man muss sagen, wenn also du bist eigentlich am ehesten von allen Menschen auf dieser Welt dabei, dich zu so einem absoluten Solo-Exodus-Experten zu machen. Also wenn das Spiel komplett durch die Decke geht, könnte es sein, dass du einen Exodus-Kanal gründest, oder?
Ja, aber wenn es nicht komplett durch die Decke geht, komme ich mir mega dumm vor.
War nicht das auch der Titel von dem Video irgendwie von deinem ersten?
Ja, genau, das ist so ein kleiner Callback. It rhymes. Ja, genau, nee, also wir wollen heute über Exodus sprechen und gibt aber natürlich auch noch ein paar andere kleine Spiele, die gestern bei der Future Games Show waren. Sie haben mich auf jeden Fall alle sehr erheitert und erfreut und ich bin sehr froh, mit euch jetzt drüber reden zu können.
Ja, genau, also wir werden jetzt, glaube ich, nicht jedes Spiel durchgehen, was es in der Show gab, sondern Michi hat so drei Spiele vorgeschlagen, die er besonders interessant fand, neben Exodus. Bist du da okay mit, Maurice, wenn wir die nehmen?
Was würde jetzt mit dem Programm passieren, wenn ich sage, nein, ich habe ein riesiges Problem damit. Ich möchte über keins davon reden.
Du kannst gerne auch einen von dir noch was einwerfen, dann muss die Regie da halt spontan noch Material zu raussuchen. Wir sind aber so flexibel.
Das wäre okay. Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich würde auch sogar zustimmen, dass wir, wenn wir schon den Exodus-Perten hier haben, weil ich fand, es war mit Abstand das diskutierenswürdigste von
Fall.
Der Show.
Ja.
Ansonsten war, ich fand, es war gar nicht so viel ultra bemerkenswertes drin in der Show.
Aber es gab eine Sache, wo Michi und ich uns so sehr drüber freuen.
Okay, ja, dann leg los.
Weil es ich fand es ja schon beim Summer Game Fest geil, dass es einfach noch ein DLC für Mafia gibt.
Stimmt.
Womit ich gar nicht gerechnet hatte. Aber freue ich mich total drauf. Und jetzt gibt's einfach noch ein DLC für The Alters, Michi.
Ich habe so laut geschrien. Ich darf hier nicht laut rumschreien, weil hier ein Kind abends schläft. Aber ich habe trotzdem, also ich habe das überhaupt nicht kommen sehen.
Ja.
Und es war ja schon in diesem Trailer, The Last Variable heißt das, war ich schon sehr erfreut. Aber was ich noch alles in der Zwischenzeit darüber rausgefunden habe, das macht mich noch viel glücklicher. Also nur mal, damit ihr jetzt auch völlig eskalieren könnt, ne, ein kleiner DLC. Das ist eine 20-Stunden-Kampagne.
Wow. Holy shit. Und vor allem,
das ist quasi die Alters 1,5. Also noch nicht 2, aber fast.
Aber vor allem, wie dumm wir sind, weil wir nicht damit gerechnet haben, weil eigentlich ist das ja, wenn man das Spiel gespielt hat, ich will jetzt nicht spoilern, aber man hätte sich da schon denken können, dass das potenzielles DLC-Material ist, was da in der Story passiert. Aber vielleicht erklär mal ganz kurz nochmal, weil das Spiel ist ja leider ein bisschen untergegangen, obwohl es so ein einzigartiges Spielerlebnis war. Vielleicht mach da mal einen ganz kurzen Abriss. Auch für Maurice, dass er das nochmal spielt.
Ja, ich weiß,
was das ist. Hat er das auch gespielt oder nicht? Hast du das nicht auch schon gespielt,
Maurice? Ich hab es angespielt auf einem Event des Publishers von 11-Bit. Aber ich bin damit 100% transparent, das habe ich Ihnen auch damals gesagt. Ich war für Frostpunk auf diesem Event.
Ja.
Und gerissenerweise haben sie The Alters da auch vorgestellt.
Ja.
Und The Alters war absolut ein geiles Spiel. Also ich fand das sehr originell. Ich glaube, es kam dann in meinem Urlaub raus und dann konnte ich es streamen.
Ja, okay.
Und ich muss auch leider sagen, bei mir, was bei mir ein bisschen das Ding bei The Alters war, ich fand das Story-Konzept ultra interessant. Also du hast auch wirklich angefangen, währenddessen drüber nachzudenken, über dein eigenes Leben, finde ich. Einfach durch das grundlegende Konzept, dass es da um unterschiedliche Varianten der gleichen Person geht. Ich bin nur absolut kein Fan von diesem Survival-Crafting-Gameplay, das ja inzwischen nur gefühlt jedes zweite Spiel hat. Aber
ich
gleich
auch nicht, aber das ist ja gerade das Ding. Das ist ja gerade also dieser Stress, den das Spiel sich versetzt. Also du bist auf einem Planeten gestrandet, die Sonne versucht dich wegzugrillen, die Sonne kommt also immer näher und es gibt nur eine Möglichkeit, deine fahrbare Basis wegzubringen, nämlich eine neue Crew dir irgendwo herzuschaffen. Dann gibt's so einen Zauberapparat, mit dem man Klone oder quasi Varianten von dir selbst aus dem Paralleluniversum sich herzaubern kann. Also was wäre, wenn ich damals auf der Schule nicht Astronaut, sondern Gärtner geworden wäre oder so. Und dann spleist der sich halt auf in lauter so einzelne Figuren und dann wird diese fahrbare Basis von lauter anderen Jans, der heißt Jan, der Astronaut, also von lauter anderen Jännern wird dann diese Basis bewohnt.
Das ist der offizielle Plural von Jan, ja.
Ja, und mit denen muss man dann eben unterschiedlichste Hindernisse unter extremem Zeitdruck versuchen, aus dem Weg zu schaffen, um diese Basis immer weg vor der tödlichen Sonnenstrahlung zu halten. Und da passiert halt so viel, nicht nur Survival-Kram, den ich sonst auch immer stressig finde und mich eigentlich eher abturnt, aber hier hat mir jetzt richtig viel Spaß gemacht, was aber auch zwischenmenschlich zwischen denen passiert, weil die natürlich halt nicht mit sich können. Stell dir mal vor, du müsstest mit dir selbst und halt irgendwie 5 oder 6 Mal dir selbst in der WG wohnen.
Ja, noch viel schlimmer mit dir selbst, aber du hast genau in einer spezifischen Sache die komplett gegenteilige Entscheidung getroffen und bist davon überzeugt, dass das der richtige Weg war.
Und ich meine mich auch zu erinnern, das war ja echt clever aufgezogen, die nehmen sich das zum Teil auch gegenseitig übel, weil so von wegen, es gibt die eine Zeitlinie, wo man geblieben ist, um der Mutter gegen den Vater beizustehen, der ein Alkoholiker war. Ja. Und andere sind, ich glaube, auf die Uni gegangen. Ist eine Weile her bei mir, aber ich erinnere mich, dass das so grob ein Ding war.
Ja.
Und dann halten die sich auch das gegenseitig vor. So, du hast Mutter nicht gerettet, ne? Du Schwein, wie kannst du nur? Ich habe mich geopfert und bin da geblieben.
Ja.
Und dann natürlich auch der Gameplay-Effekt, dass das halt dann zur Folge hat. Dann ist halt der eine Wissenschaftler geworden, weil er studiert hat. Und deswegen kannst du ihn einsetzen für Sachen, die auch der Hauptjan nicht kann. Weil die ja wirklich anders sind als du. Also ich fand tatsächlich, die Story-Idee war genial und das Gameplay war aber nicht so meins. Deswegen habe ich es dann halt. Es ist ja inzwischen so, dass du spielst ja eigentlich nur noch Spiele, von denen du denkst, die werden eine 10 von 10 für dich, weil selbst 9 von 10 ist schon, wird aber schwierig in meinem riesigen Backlog.
Ja.
Deswegen, es ist irgendwo da bei mir, aber ich würde es gerne nochmal spielen.
Naja, pass auf, jetzt hast du die beste Motivation dafür.
Diese Nachricht hätte ein Eis sein können.
Eierschweine.
Also du hast jetzt die beste Möglichkeit, das nachzuholen, weil eben dieser DLC ja auch so eine geile Idee hat. Also es gibt ja diesen Scientist Jan, der bleibt eben nach dem Ende der Kampagne zurück, um ein mysteriöses Phänomen zu erforschen. Also die
aber
anderen
auch nicht
Jans,
immer, oder?
In diesem DLC, das geht davon aus, dass der Scientist quasi zurückbleibt. Das muss aber nicht so sein. Also man kann das auch, wenn man es selbst spielt, kann man es auch anders entscheiden. Aber das Kanonende quasi für diesen DLC ist, der Wissenschaftler bleibt zurück. Und erforscht eben dort eine mysteriöse Oase, die man auch während der Kampagne da irgendwie schon mal drüber stolpert. Warum ist auf diesem fernen Planeten plötzlich so eine Oase? Und offenbar hält diese Oase auch der üblen Sonnenstrahlung stand. Und jetzt spleist er sich dann halt nochmal auf. Und es gibt jetzt eben nochmal 4 neue Jan-Subtypen. Und das Geile ist ja, das ist ja alles ein Schauspieler. Alex Jordan heißt der, der schon im Hauptspiel so viele unterschiedliche Jans gespielt hat. Und jetzt macht er nochmal 4 mehr, die da wahrscheinlich alle einen anderen Akzent wieder haben und sonst was. Und das Besondere ist eben auch, es wird dann jetzt langfristige, ich sag mal, Hindernisse geben, also wo sich der Scientist Jan für Jahre oder Jahrzehnte einfrieren lassen muss, um das zu überstehen für seine Forschung. Und er baut aber wohl nur Kryokammern für sich selbst. Das heißt, der Scientist Jan bleibt jung, die anderen altern halt alle auch. Und das alles in einem DLC.
Ich finde das geil, weil das für mich so der Part war, wo ich gedacht hätte, schon im Hauptspiel, dass es noch mehr kommt, dass man über diesen seltsamen Planeten noch mehr erfährt. Weil ich finde, es bleibt ja in der Story von Exodus dann schon sehr darauf fokussiert, wir müssen hier weg. Und ist klar, man erfährt Dinge, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist man ja schon in der Story da, wo es dann halt darum geht, abzuhauen. Und das wirkt aber jetzt natürlich noch viel mehr so, als würde man diesen Geheimnissen dieses Planetens auf die Spur kommen. Und das finde ich halt mega interessant.
Ja. Übrigens, weil du es gerade angesprochen hast, Michi, das würde ich auch als jemand, der noch nicht es durchgespielt hat, sagen, der Schauspieler wurde nicht genug gewürdigt in Sachen wie Best Voice Acting, auch in Game Awards und sowas, weil der eigentlich eine der eindrucksvolleren Performances geliefert hat, weil er den gleichen Charakter in verschiedensten Ausprägungen gesprochen hat. Also das war auf jeden Fall eine krasse Leistung.
Ja, allgemein, weil das Spiel, glaube ich, auch einfach nicht so richtig nicht genug Leute haben von diesem Spiel erfahren. Und ich würde auch sagen,
das war mein Game of the Year.
Ich würde dir auch echt, wenn du irgendwann mal Zeit haben solltest, Maurice, empfehlen, das vielleicht noch nachzuholen, auch wenn du im ersten Eindruck dachtest, es ist nicht so ganz deins. Weil mir geht's ähnlich wie Michi und am Ende hat es mich doch voll überzeugt.
Ja, ich glaube, Steinwallen streamt es auch gerade oder hat es gestreamt.
Ah,
und ist ja sonst eigentlich jemand, der History Games macht und hat bei dem auch gesagt, das hat mich aber voll dran gekriegt. Also das muss wirklich gut sein. Ich würde es auch gern noch nachholen, weil ich mag schon einiges daran. Und es war wirklich, was es auf jeden Fall damals schon bei mir wirklich nur bei diesem Anspiel-Event geschafft hat, eben war dieses, auf einmal denke ich richtig ernst über tiefe Fragen nach. Das kann halt 11-Bit wirklich gut. Und es ist ja witzigerweise eigentlich ihr klassisches Rezept. Sie nehmen ja immer ein eigentlich normales Genre und packen dann diese Layer oben drauf. Frostpunk war ja auch so. Frostpunk ist ja eigentlich erstmal ein nicht komplett gewöhnliches, aber schon so recht normales Aufbauspiel. So banished, aber du baust im Kreis. Und dann halt, aber jetzt denk mal drüber nach, wie du entscheidest. Also ich mag dieses Rezept, aber ich stimme euch zu, es ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr, was noch zu der Zeit rauskam oder so, aber es hat nicht ganz so
viel. Es kam irgendwas Großes direkt davor.
Irgendwie so, ja.
Das weiß ich noch ganz genau. Egal. Also ganz genau, aber nicht so genau, dass ich wüsste,
was ganz war. Ganz genau.
Ich weiß noch genau, dass ich erst was anderes gestreamt habe, weil das auch rauskam. Aber ja, der 13.7.
Der DSC kommt jetzt jedenfalls am 13.7., genau.
Genau.
Und wie viel es kostet, wissen wir aber noch nicht. Also ob das dann, weil 20 Stunden Kampagne, ich wäre bereit, alles dafür zu zahlen, aber ich sollte nicht der Maßstab sein, aber warten wir mal ab.
Ah, ich habe gerade von der Regie gehört, Death Stranding 2 kam quasi zeitgleich raus.
Ah, okay, ungünstig.
Das ist natürlich auch vielleicht auch gar nicht mal eine so unähnliche Zielgruppe.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, so in einem etwas abstrakten Sinn spricht Death Stranding eigentlich recht ähnliche Spielerschaft an.
Du hast einen Fax bekommen aus der Community, Maurice.
Aus der Community. 2026 ist der Prolog zu 2027.
Danke für diesen geistreichen Beitrag.
Dafür hat jetzt jemand Kanalpunkte investiert oder was? Also vor allem, ich würde nicht mal zustimmen. Also wenn wir jetzt über Gaming reden, 2026 wird er komplett irre noch. gestern ist Erik auch sehr daran verzweifelt, wie viele Spiele immer gesagt haben, Release-Termin im September.
September ist komplett crazy.
Weil, aber eine Sache kommt tatsächlich erst 2027, nämlich Exodus.
Das ist richtig. Ich würde aber vorher gerne noch ganz kurz über Cordura sprechen.
Aber ich habe jetzt so gut übergeleitet.
Ja.
Was soll denn das?
Ja, aber wir müssen noch hier. Wir haben noch zwei andere Spiele.
Das ist ja das letzte.
Ja, aber du musst dir überlegen, wie du diesen Übergang später zu Exodus.
Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt musst du erstmal wieder zu dem anderen Spiel überleiten.
Aber vielleicht hat ja auch gar nicht der echte Maurice gerade diesen Übergang gemacht, sondern ein Fake-Maurice, denn Cordura ist ein Vierspieler-Horror-Koop-Spiel.
Aha, okay.
Und das Fiese darin ist wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist so ein bisschen wie Phasmophobia, so von der Machart, also man jagt so Monster, aber diese Monster imitieren deine Kollegen. Also sowohl die Stimmen von denen.
Ach, das war das, ja.
Du hast es fast richtig verstanden. Also es ist nicht Phasmophobia, da geht es ja darum, dass man wirklich die Geister jagt, als Geisterjäger. Bei Cordura geht es darum, du bist eigentlich im weitesten Sinne so ein Viererteam von Einbrechern. Du sollst in viktorianische Herrenhäuser einsteigen, um dort vor allem die sogenannten Rosen der Nacht zu stehlen. Das ist also irgendwie so versteinertes Zeugs, wo sich die Reichen irgendwie so Drogen draus machen.
Okay.
Und es ist irgendwie so die Essenz der Nacht, die versteinert ist. So. Und diese Nacht ist in dem Spiel halt so eine übernatürliche, düstere Macht. Und was die halt tut, ist, Du spielst es im Koop, das hat quasi ein integriertes Proximity-Voice-System und das Spiel imitiert die Stimmen und das Aussehen deiner Mitspieler. Das heißt, du bist halt in diesem Haus mit diesem Viererteam prozedural generiert und dann muss man sich halt für bestimmte Teile Aufgaben halt aufteilen. Also das zwei gehen hier hin, zwei gehen dahin und plötzlich kommt halt einer von diesem anderen Zweierteam auch mit dazu und redet so und sieht so aus. Aber das ist halt nicht dein Kumpel, sondern das ist halt ein Monster.
Das ist so cool.
Und das finde ich halt so geil. Also ich weiß noch nicht, wie das dann wirklich funktioniert, ob sich das quasi einfach nur die Stimmen aufzeichnet und das einfach nur wieder abspielt, oder ob da irgendwie eine Art von, was ich, generativer KI dahinter ist, die das dann halt anhand des Voice Prints neu ausgibt. Aber allein diese Idee, ich meine, ich finde sonst so KI-Zeug alles ziemlich beschissen, aber das wäre eine coole Anwendung dafür.
Jemand sagt auch, ich glaube, die Peets haben das mal gespielt, oder es gibt schon ein Horrorspiel, das das im Grunde macht, so ähnlich. Mimesis heißt das wohl. Und ich glaube, das nutzt auch generative KI. Musst du ja eigentlich dafür. Ne, also wenn du eigene Dialoge generieren willst, geht das ja nicht anders on the fly.
Ja, außer es wäre halt wirklich die exakte Aufnahme. Also ja. Im Trailer hört man zumindest, dass er dann als das Monster kommt, was sich dann als die eine Person ausgibt, sagt es den gleichen Satz mit diesen Rosen.
Ah, okay.
Das ist so ein typischer Trailer. Ich finde die ja immer ein bisschen cringig, wo quasi in dem Trailer simuliert wird, dass gerade Leute spielen und dann der Voice-Chat von denen simuliert wird.
Also ich würde sagen, das ist das eine Spiel, wo ich das durchgehen lasse, ja, weil es Sinn halt ergibt. So sein, ja. Aber ich bin so froh, dass dieses Genre an Trailer gestorben ist. Ich glaube, The Division hatte das doch damals. Eine Viertelstunde Gameplay. Anthem, stimmt, ja.
Oh, hier ist John. John just joined.
Ja, ich geh mal rechts rum und ich hab eine Granate. Gott, ey. Aber hier ist es ja Teil des Konzepts, hier geht's kaum anders.
Was ganz cool daran ist, also du hast dann auch noch solche Effekte, die es damals auch bei Eternal Darkness, Daumen hoch, wer es noch kennt, wenn du zu lange alleine dort unterwegs bist, wirst du wahnsinnig. Das heißt, es geht schon darum, dich immer an jemand anderen ranzuhängen, also immer zu zweit unterwegs ist, aber es kann halt sein, dass du die ganze Zeit mit jemandem unterwegs bist, der halt gar nicht dein Freund ist, sondern halt irgend so ein Monster. Das hat außerdem Permadeath, also so ein bisschen das System, wie man es von Hunt Showdown kennt, also du, wenn halt einer deiner Einbrecher dann stirbt, dann musst du halt 9 ins Rennen schicken. Ich weiß nicht genau, wie das ist, ich denke mal, du wirst irgendeine Art von Gear, was du wieder mit rausbringst, was du dann auch verlieren kannst, wird es wahrscheinlich geben, also du musst ja irgendwie wenn du gar nichts verlieren könntest, würde es ja auch kein Risiko geben. Also das wird es wahrscheinlich irgendwie geben und das kommt für Steam und PS5. Aber hat mich ganz schön begeistert. Also fand ich eine geile Idee.
Imposter Next Level? Fragezeichen. Ja. Fragt Andy 84.
Also ich finde das Spiel super interessant, bloß für mich mit euch wäre es glaube ich nichts, weil ich habe mit euch beiden schon Koop gespielt und da würde ich tatsächlich eher mit so einem Horrormonster rum.
Was?
Habe ich glaube ich eine höhere Erfolgschance, als wenn ich mich an euch halte.
Bitte, was?
Weißt du, was ich mich wirklich frage, ob wenn das mit so einer generativen KI ist, ist das in der Lage, den Level an Wahnsinn, den wir sonst so zutage fördern, zu kopieren? Oder verrät sich das sofort, weil es halt nicht blöd genug ist?
Das ist safe, das Monster, das ist viel zu normal für mich.
Ja, ich wollte gerade, also es ist ein guter Punkt. Ne?
Ich habe gesagt, geh rechts und es ist wirklich rechts gegangen. Das kann ich
nicht sagen. Ja, genau, richtig. Also die Frage ist, labert das auch so viel Scheiße wie eine durchschnittliche Zockerrunde beim Zocken?
Ja,
oder ist dann so, auf einmal?
Auf einmal mit so einem richtig unangenehmen Witz kommt es so um die Ecke.
Ja, oh Gott. Es kommt dann so, also die KI hat rausgefunden, dass der George, ich weiß nicht, immer frauenfeindliche Witze macht. Also kommt jetzt ein Monster, das den ChatGPT-Prompt gespeichert hat, schauspielere einen frauenfeindlichen Gamer.
So der
also
übelst.
Das kann ja, und das kann ja, also, oh Gott.
Das ist der totale Spiegel für Gaming-Community.
Ja,
das
oh Gott,
furchtbar,
aber das ist ein kompletter Albtraum. Stellt euch das vor.
Oh Gott.
Das ist der wahre Horror.
Ja, wirklich.
Bevor wir zu Exodus kommen, noch ganz kurz The Lift, was auch vorgestellt wurde und was ich total interessant fand, weil du spielst da irgendwie so einen Hausmeister und das Spielprinzip ist aber darauf ausgelegt, dass alle Mechaniken, die du da in dem Spiel ausführst, dass das alles super befriedigend animiert ist und klingt. Aha. Und
das war ein bisschen cool, muss man sagen, ja.
Das ist wirklich ziemlich cool aus.
Also ich finde, es hat fast so ein bisschen was von einem cozy Horror-Game, weil ja, es gibt nicht wirklich irgendwie viel zu kämpfen. AK-Genre
wurde gerade erfunden.
Ja.
Sondern du reparierst halt so Sachen und alles soll so geil klicken und klacken und sich so gut anfühlen, wie man da die Regler dreht und irgendwie Knöpfe drückt und so Schaltkreise wiederherstellt. Und das andere Geile ist, es gibt quasi so normale Reparaturen, also wo du halt dann, keine Ahnung, mal eine Batterie austauschen musst oder so ein Ventil festziehen. Und dann gibt's aber Bosskämpfe, also ja. Sachen, die halt komplett im Arsch sind, wo du dann halt alles von links auf rechts alle Teile austauschen musst, die du erst neu craften musst. Also jede Etage hat dann wohl ein Gerät, was komplett im Eimer ist, wo du dann halt eine mehrstufige Reparatur durchführen musst. Aber in so einem von SCP inspirierten, wie in Control Oldest House mäßigen übernatürlichen Labor. Sah irgendwie total cool aus.
Aber gibt es auch wirklich, also gibt es da ein Monster oder Gegner oder ist wirklich der Horror die Unordnung und die Zerstörung, die man beseitigen muss? Weil für manche Menschen ist das ja schon Horror genug.
Also in den ganzen Videos wird jetzt nicht großartig Kämpfe gezeigt. Also sonst hätten die es wahrscheinlich irgendwie in den Vordergrund gestellt. Aber das könnte ja schon, also allein wenn du dir überlegst, dass da so eine Sicherung kaputt ist, ist ja grauenvoll. Das kann man sich ja nicht antun.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich, es konfrontiert dich mit viel realeren Gefahren. So von wegen, niemand von uns hat wirklich ernsthaft Sorge, dass er plötzlich das nachts ein Zombie aus dem Bett kriegt. Aber in dem Spiel, du hast in einer Stunde ein Meeting und irgendwie, ich weiß nicht, oder nächsten Morgen hast du ein Meeting und Waschmaschine und Bügelgerät sind beide kaputt. So, ja. Ne, das ist
so geil, dass du es Bügelgerät nennst, das auch schon Zeit.
Bügeleisen!
Ja, und vor allem,
die Bügelvorrichtung.
Ja, Bügelvorrichtung, in der Tat.
Dieses Topfgerät in der Küche ist irgendwie schmutzig geworden. Aber ja, finde auf jeden Fall vom Spielprinzip geil, dass sie da auch mal neue Wege gehen. Endlich mal ein Spiel, wo man einen Generator reparieren muss, um die Energieversorgung wieder herzustellen. Das gab's lange nicht. Aber sieht auch auf jeden Fall, finde ich, sehr interessant aus.
Und gibt's auch schon bald zu spielen. Am 14.06. ist da so ein Playtest, wo man sich jetzt auch anmelden kann. Also, wenn ihr gerne Sachen reparieren wollt und das nicht bei euch zu Hause tut, sondern in so einem Labor, dann The Lift.
The Lift. Okay, Maurice, jetzt lift, Übergang Bro. Zu Exodus.
Und auch in Exodus gibt es Energiegeneratoren.
Da können wir sehr sicher sein.
Manchmal explodieren sie sogar.
Man wird garantiert auch in Exodus irgendwo einen Generator reparieren müssen.
Sicher. War nicht sogar in dem einen Gameplay, das wir schon gesehen haben, dass wir irgendwie die Energie für ihre Artilleriestellung abschalten müssen, um dann anzugreifen oder sowas?
Wahrscheinlich.
Ja. Ich glaube, sie haben das aber übersprungen so. Ja. Dann haben sie angegriffen. Aber ich sag's, also ne, Überleitung.
Mir war gut.
Ja.
Michi, bevor wir jetzt hier ins Gespräch über Exodus einsteigen, kannst du uns mal relativ kurz zusammenfassen, was jetzt die neuesten Erkenntnisse waren aus dem Gameplay, was es jetzt gestern gab? Weil es war ja ein sehr langer, neuer Gameplay-Clip, wo man wirklich viel Neues gesehen hat, ne?
Genau, also es gab ja im Vorfeld schon sehr viele so Kurzclips, das ist immer mal eine Minute oder zwei Minuten, die so Einzelaspekte gezeigt haben, aber gestern haben wir mal gesehen, wie das eben, wenn es mal länger zusammenhängend ist, funktioniert. Es war jetzt auch keine komplett ungeschnittene Demo, sondern es ist auch munter von Szenario zu Szenario gesprungen und hat einzelne Aspekte gezeigt, aber man hat halt mehr verstanden, wie Sachen funktionieren. Mhm. Es gab vor allem was, wie die Kämpfe funktionieren, wie die Begleiter funktionieren und wie das mit den Entscheidungen sich verhält. Mhm. Und es hat natürlich auch erklärt, wie das dann tatsächlich jetzt ist mit den Rollenspielaspekten. Also wie ist die Gewichtung zwischen Action und Rollenspiel? Also ist das mehr Action, es ist mehr Rollenspiel. Es hat ja auch mit The Expanse quasi einen direkten Konkurrenten, der auch so das Erbe von Mass Effect sich anschickt, das anzutreten. Und wo Exodus dort landet, das wissen wir seit gestern jetzt, weil das eben verraten wurde. Da können wir jetzt gleich im Detail drüber sprechen.
Die wichtigste Frage ist für mich, du hast ja, Jules hat es schon erklärt, einen beträchtlichen Teil deiner Lebenszeit jetzt schon davor aufgewandt.
Den Großteil möchte ich
sagen. Ja, genau, um Exodus-Pärte zu werden. Du hast, man könnte fast sagen, du hast deine berufliche Zukunft komplett darauf verwettet, weil du alles da reingesteckt hast. Nachdem
ich hab's dir auch auf den Bizeps tätowiert.
Nee, ja, genau. Nachdem du jetzt diese Demo gestern gesehen hattest, warst du zufrieden mit deiner Entscheidung?
Ja. Oh. Weil das Ergebnis davon ist, ich sehe hier ein Team, das eine Vision hat, auf das es sich fokussiert hat und von der ich überzeugt bin, dass sie so umsetzen kann. Also eine meiner Sorgen war, dass sie sich sehr stark verzetteln. Also zu viele Dinge gleichzeitig wollen und dann am Ende nichts dabei rumkommt. Und das, was ich gestern gesehen habe, wirkt auf mich so, wie sie haben an für mich jetzt den richtigen Stellen, ich sag mal, den Rotstift angesetzt, um halt das umzusetzen, was sie sich angeschickt haben, umzusetzen. Es würde aber wahrscheinlich nicht allen gefallen, was nicht drin ist und was es nicht gibt.
Hä, du meinst, BioWare-Entwickler haben sich manchmal verzettelt? Wo nimmst du das denn jetzt her?
Aber ja, es ist natürlich auch schon so ein Ding, was ich immer so uncool finde. Man macht ja heutzutage keine Spiele mehr, sondern man macht ja immer gleich so multi-cross-mediale IP-Monster. Also es darf ja nichts mehr einfach nur erstmal so ein Spiel mit einer Idee sein, sondern das muss ja alles immer gleich. Und wann kommt das ins Kino und wann kommt das zu Amazon und wann kommt, keine Ahnung, das Boardgame dazu noch raus.
Aber vor du dem hast Hintergrund ein Buch davon.
Ja, das stimmt. Ja, aber das war zuerst da.
Es gibt auch sogar schon, ich fürchte leider, Michi, ich muss dir komplett widersprechen und dich als scheinheiligen Exodus-Fanboy hier entlarven, der du bist. Weil nicht nur gab es ja schon das Buch, wie Jules sagt, es gab ja auch schon...
Ja, es gibt ja die Amazon-Serie auch.
Genau, es ist sogar literally auf Amazon, nämlich in der Secret-Level-Serie. Und es gibt damit auch eine Serie schon, quasi. Und ein Tabletop gibt's auch noch, Pen-Paper-Regelwerk. Also
ja, dann habt ihr mich falsch verstanden. Also ich meinte, weil sie halt all diese Dinge tun, war halt meine Befürchtung, dass sie eigentlich den Kern der Sache vergessen. Also dass das eigentliche Spiel sich so zerfasert, dass er halt am Ende nur Quatsch bei rauskommt. Und nach dieser Demo habe ich eben nicht mehr diesen Eindruck gehabt.
Aber du hast gesagt, dass nicht jeder damit zufrieden sein wird, in welche Richtung das geht. Was sind denn die Dinge, wo man jetzt als Mass Effect-Fan Abstriche machen muss, deinen bisherigen Kenntnissen nach?
Also ich glaube, der Elefant im Raum, und ich meine nicht den Elefant, der wirklich im Raum steht, weil es da halt wirklich einen Elefanten als so einen Händler gibt, so einen Awakened.
Blups mich ist, doch will immer noch, was, dass ich Eis bekomme. Ich finde das gut.
Ist der Charakter-Editor von dem Spiel, weil es im Vorfeld schon bekannt war, du wirst nur einen Menschen spielen können. Also du spielst immer eine Figur namens June Aslan. Und es hieß halt im Vorfeld, kannst du dir dann aber selber konfigurieren und es ist halt entweder ein Mann oder eine Frau, aber du kannst keine jetzt Tiere oder Aliens, wobei es Aliens in dem Sinne ja eh nicht gibt, aber keine so anderen Spezies spielen. Und nach dieser Demo sieht es aber so aus, dass der Charaktereditor sehr stark zurückgefahren ist, weil June halt immer aussieht wie June und er hat halt mal eine andere Frisur und andere Narben. Aber bei Mass Effect konntest du ja wirklich das Gesicht komplett frei gestalten.
Oh, das ist aber tatsächlich enttäuschend.
Und das ist bisher, also entweder kommt das dann noch, aber ich finde es merkwürdig. Also sie zeigen dann, du kannst dir deinen June konfigurieren, wie du willst, und dann zeigen sie halt 4 Frisuren und 3 Narben. So, ja, okay.
Das
sie haben offenbar dann ein sehr klares Bild vor Augen, wie dieser June auszusehen hat, oder diese June, wenn es halt eine Frau dann ist, die man übrigens noch gar nicht gesehen hat. Die weibliche June gab es bisher noch nicht zu sehen.
Ich glaube übrigens, ich frage mich, irgendwann spielen mal die geschlechtsneutralen Namen ausgehen für Hauptfiguren, deren Name im Voice Acting ausgesprochen werden muss.
Einfach Nachnamen, Shepard.
Ja, das stimmt. Wenn es ein Soldat ist. Andere wie Dragon Age haben sich aber drumherum gemogelt. Du bist einfach. Entschuldigung, du bist einfach geworden oder sowas. Aber das als ich finde, sie denken da nicht genug an Streamer, deren Markenzeichen es ist, 3 Stunden im Charaktereditor zu verbringen. Was soll ich denn machen in dem Spiel dann?
Ja,
soll ich spielen? Ist ja absurd.
Wir können die Frage ja auch mal ganz kurz an den Chat und natürlich auch euch in den Kommentaren richten. Wie wichtig ist euch denn sowas? Weil für mich persönlich, ich finde das schon sehr schade, ehrlich gesagt. Also ich hätte gerne wieder meinen eigenen Charakter kreiert. Auch wenn ich im Endeffekt dann vielleicht auch gar nicht so gut da drin bin. Aber irgendwie, sobald ich die Figur neu designe, in irgendeiner Weise meinen Wünschen anpasse, habe ich eine größere Bindung zu der. Ist bei mir eigentlich immer so. Schon wichtig, extrem wichtig.
Ein paar Stimmen sagen, es ist ihnen nicht so wichtig. weil sie
sich direkt beim Eingang. Hm? Ja. Ah, da sieht man gerade die Frisuren und so. Also wenn es nicht so wäre, warum dieses Sequenz da einbauen? Also wenn es einen richtigen Charakter-Editor gibt, dann zeigt nicht das. So.
Ja, das aber...
Earl of All sagt, ohne Charakteranpassung ist es kein Spiel. Okay, wir haben 2 Minuten gebraucht, okay, um die radikalen Meinungen im Chat am Start zu haben. Aber ein paar Leute erwähnen auch Spiele wie Kingdom Come und Witcher, die es ja selbst mit komplett vordefiniertem Charakter geschafft haben, sehr tiefe Rollenspiele mit viel Entscheidung zu haben.
Aber da bin ich dann so, dann sage ich, dann mach wirklich direkt einen vorgefertigten.
Ja, das stimmt.
Dann mach nicht so ein komisches Mittelding mit so einer Pseudo-Anpassung, die aber dann doch so gut wie keinen Unterschied macht, weiß ich nicht.
Ich finde,
wobei du kannst Geralds Frisur auch ändern und
so. Ja, ein bisschen. Ich bin tatsächlich aber auch, da bin ich ein Sith. Ich mag da dann Extreme. Also entweder will ich wirklich, wie so die ganz alten BioWare-Spiele, völlig frei. Und die Stärke des Spiels ist, dass ich quasi gar nicht definiert bin, so auch Baldur's Gate 2, du kannst eine Schurke, sonst was, verschiedene Rassen, sonst was sein. Oder mach einen Charakter, der fest ist, aber dafür auch eine sehr stark ausgeprägte Persönlichkeit hat. Mhm. Ich finde tatsächlich, oft sind so, gerade auch neue BioWare-Spiele, fallen dann so in diese Mitte so, dass du bist schon irgendwie wer, aber nicht frei genug. Ich meine, Shepard ist ja eigentlich auch ein bisschen so. Shepard ist ja jetzt kein Geralt, sag ich mal, in seiner Persönlichkeit. Du hast schon Freiheit, aber kannst auch nicht alles sein. Bist so in der Mitte irgendwie. Und ich mag es eigentlich immer eher entweder radikal frei oder richtig Personality.
Ja, also ja, bei Shepard ist halt so ein bisschen so dieses, du bestimmst halt so ein bisschen bei Mass Effect, wie ist das eher ein Idealist oder ist das eher ein Pragmatist? Ist eigentlich das meiste, was du entscheidest, basiert so darauf, ne? Also bist du mehr so Greater Good oder bist du mehr so, jedes Einzelschicksal ist gleich viel wert und wichtig und so. Und
es ist jetzt hier bei Exodus so, es gibt nur eine Art Ausgangssituation. Also du konntest dir bei Mass Effect ja noch aussuchen, was war die Vergangenheit deines Shepard.
Ja.
Was ja dann auch in Dialogen manchmal zur Sprache kommt, so wahnsinnig große Auswirkungen hat das letztlich auch nicht. Hier ist es so, June Aslan ist immer ein Waisenkind einer angesehenen Traveler-Dynastie. Also Traveler sind so diese, das sind die freien Menschen, die noch mit Raumschiffen durchs Weltall fliegen, während die meisten Menschen nur so als Sklaven auf dem Planeten wohnen. Und er ist halt Teil der Aslan-Dynastie. Sein Großvater Orion Aslan, Großvater war das, glaube ich, ist quasi ein großer Held. Aber er ist von dieser Familie irgendwie verstoßen worden, beziehungsweise er weiß das irgendwie gar nicht, dass er da dazugehört. Also er ist ohne die aufgewachsen. Und sammelt am Anfang des Spiels so als Scrapper, verdingt er sich auf dem Planeten Leiden, wo halt ganz viele Menschen leben, und wird dann eben erst langsam reingezogen in diesen galaktischen Konflikt, weil Leiden ist ein Planet, der terraformt wurde, der per se nicht lebensfähig wäre, und damit der lebensfähig ist, ist da ein Haufen Technologie am Laufen. Also irgendwelche, Luftpurifier und Atmosphäre-Booster, keine Ahnung, was da halt dran ist. Und das geht alles kaputt, weil da so eine Techno-Seuche namens The Rot diesen Planeten heimsucht. Das ist auch ein Konzept, was in den Büchern schon angesprochen wird. Und um zu verhindern, dass Leiden, also der Hauptplanet der Menschen im Centauri-Cluster, komplett kaputt geht und damit eben die Menschen draufgehen, musst du ausziehen als Traveler ins Weltall, um verschiedene Technologien zu sammeln, um diesen Planeten zu retten. Und dann hast du, also was du eben auch schon erwähnt, wobei Pathfinder ist ja eher, Brückenkopf etablieren und dann neue Galaxis erkunden. Und hier ist es so, diese Galaxis ist halt seit 40.000 Jahren, also spielt im Jahr 42.000. Diese Galaxis ist eigentlich schon seit Tausenden von Jahren erkundet, aber es gibt halt einen Haufen Technologie, die auf Grenzwelten vergessen wurde. Also es geht vor allem um vergessene Technologie, die aus irgendwelchen Dungeons am Rande der Galaxis rauszuholen, die der Herrscherklasse, den Celestials, also so krass weiterentwickelten Menschen, die quasi Jahrtausende sich mit Biomutationen und so Zeug halt verändert haben, die willst du stürzen, weil sie halt die Menschen versklaven, und dazu brauchst du Technologie. Mhm. Und da kommt aber auch wieder das zu tragen, was du beim Mass Effect eben schon angesprochen hast. Es gibt ein Moralsystem, das heißt in dem Fall Traveler Oath, und das ist aber nicht so, ganz klar schwarz-weiß gut böse, sondern es ist Paladin ist quasi eher so der Mitfühlende und Immortal ist eher der Pragmatische und auf das, also der Zweck heiligt die Mittel so ungefähr.
Ja.
Und das ist also ein Paragon Kernelement des Spiels.
Ich wollte gerade sagen, das ist, ich dachte schon die ganze Zeit, es ist super originell, Julius, du verstehst es noch nicht. Der Pathfinder ist was völlig anderes und das Moralsystem auch, weil der Paladin unterscheidet sich fundamental vom Paragon.
Ja, es ist dahingehend, anders, wenn du zum Beispiel ein Menschenleben nimmst, um zu verhindern, dass eine Technologie geborgen wäre. Also es ist nicht so, dass quasi jemanden umschießen automatisch immer die Immortal-Wahl ist, sondern jemanden umschießen kann auch die Paladin-Wahl sein, weil das halt quasi moralisch gesehen, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also nee. Bei Mass Effect war es doch immer so, bei Mass Effect war die jemanden kloppen oder Gewalt anwenden immer Renegade und ach, nett sein war immer Paragon. Und hier ist es halt nicht so eindeutig, aber es ist natürlich trotzdem, es gibt nur zwei Ausprägungen. Man kann dann natürlich auch einen Mittelweg irgendwie gehen, also halt mal Paladin, mal Immortal machen und dann kriegst du halt auch irgendwie Belohnungen. Aber es gibt natürlich auch spezielle Skills, die du nur bekommst, wenn du komplett den Paladin-Pfad oder komplett den Immortal-Pfad also runtergehst.
Ich muss dir da aber leider wirklich, ich muss dir da leider wirklich widersprechen, weil ich habe das auch in Mass Effect so erlebt, dass es sehr oft genau das war. Also ja, es gab Situationen, wo das eine einfach böse und das andere gut war, aber in sehr vielen Situationen habe ich das auch so erlebt, dass Renegade eher dieses Pragmatische ist und Paragon eher das Idealistische ist. Und das, ich habe meinen Shepard zum Beispiel auch, mein Shepard war ein Renegade, aber ich würde nicht sagen, dass er böse war.
So. Ja, das würde keiner von sich sagen.
Nein, aber er hat das einfach. Nein, aber wenn ich halt,
den
Typen zurücklassen muss, um halt die ganze Gruppe da zu retten, dann habe ich das halt gemacht.
Glaubst du, dass Anakin Skywalker sich als böse bezeichnet hätte, als er einen Raum voller 10-Jähriger hingeschlachtet hat mit dem Lichtschwert?
Jesus Christ. Lies mal lieber dieses Fax davor, was
also als ich das tat, musste ich es ja in dem Moment, um die Republik zu stürzen und eine gute neue Ordnung zu etablieren. Das Fax hat nochmal von Prunky erwähnt, dass er Gothic als guten Mittelweg findet für fester Charakter, aber frei darin, was er wird. Ja, das ist Gothic hat ja nochmal eine interessante eigene Variante, stimmt, von Charaktergestaltung. Und oben, das wollte ich auch noch vorher erwähnen, es gab tatsächlich eine Abstimmung im Chat, ob Charaktereditor wichtig ist und da meinten die Leute nein, die Mehrheit. Sieht immer die, ich glaube, das muss man wirklich so sagen, da gibt es oft eine laute Minderheit, zu der ich mich auch zähle, weil die Chat-Kommentare waren ja alle ultra wichtig. Mhm. Aber ich glaube, es gibt zum Beispiel auch BioWare hat auch irgendwie Daten, wie hoch der Prozentsatz an Leuten ist, die einfach einen unveränderten optisch männlichen Soldier Shepard Paragon gespielt haben. Ja. Also ohne jemanden beleidigen zu wollen, aber halt die offensichtliche Wahl, die dir eigentlich als der Standard, wenn du nichts daran änderst, was das Spiel dir vorgibst. Und das war eine überraschend hohe, ich weiß nicht, ob es mehr als die Hälfte aller Spieler war, aber es war eine überraschend hohe Anzahl an Leuten, die wirklich auf die komplette Customization gepfiffen haben und gesagt haben, ich spiele den halt so. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass Mass Effect diesen interessanten, den ich ja gar nicht so mag, diesen Mittelweg gibt aus Custom, aber der Charakter hat trotzdem eigene Nimmen und eigene Stimme, eigene Namen und sowas. Ich habe zum Beispiel Geralt auch nicht customized. Ich habe dem nie eine andere Frisur gegeben, weil Geralt, der sieht, wenn ich schon Geralt bin, dann bin ich halt Geralt. Dann bin ich nicht Geralt mit einem Ponytail oder sowas. Dann bin ich Geralt, wie er auf dem Cover aussieht. Und customizen tue ich, wenn ich völlig frei sein darf.
Ja, verstehe.
Was ich ganz interessant fand, ist, dass bei Mass Effect fängst du ja eher neutral an. Also dein Moralmeter ist in der Mitte am Anfang. Und bei Exodus wählst du am Anfang schon aus, was dir eher liegt. Also ob du eher als Immortal starten willst oder eher als Paladin. Und das ermöglicht dann natürlich schneller in bestimmten Skilltrees Sachen freizuschalten, beziehungsweise halt auch bestimmte Gesprächsoptionen, die dann halt irgendwie daran geknüpft sein werden. Mhm. Aber du kannst quasi von Anfang an sagen, ich möchte halt jetzt hier das kühle berechnende Arschloch spielen oder ich möchte halt den Mutter Teresa spielen. Mhm. Und du musst nicht erst dahin grinden, so ungefähr.
Ich meine aber, das hatte Mass Effect auch basierend auf der Backstory, die du ausgewählt hast. Echt? Weil die eine Backstory ist ja auch irgendwie, dass du einziger Überlebender von so einer Kolonie warst. Und dann eine war, dass du irgendwie einen, also das war, glaube ich, die Neutrale mit einziger Überlebender. Dann gab es irgendwie irgendeinen Kriegsheld, das wäre Paragon gewesen. Und dann gab es die eine, wo du einen Befehl erteilen musstest, der irgendwie eine ganze Crew die ins Verderben geschickt hat, aber dafür die Mission erfüllt. Und ich glaube, da hattest du dann auch schon einen Startvorteil bei Renegade oder Paragon. Aber ich würde gern nochmal auf das Kampfsystem zu sprechen.
Ja, wir müssen noch über das Gameplay reden, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit.
Das reine Gameplay, weil davon haben wir ja jetzt viel gesehen. Du hast schon gesagt, dass es ein bisschen actionlastiger ist. Man muss natürlich sagen, bei Mass Effect hat es sich ja auch entwickelt. Also Teil 3 war ja auch viel mehr Actionspiel als Teil 1. Was ich persönlich, mich hat das gar nicht gestört. Du glaubst, es könnte die Leute eventuell upturnen?
Ich meinte nur mit upturnen, dass wenn man jetzt, warum auch immer, ein Baldur's Gate 3 erwartet hat, Baldur's Gate 3 in Space, was die Rollenspielsysteme und die Zahlen und was man halt so als klassische Rollenspielsysteme, wenn man sowas erwartet hat, dann kriegt man das halt hier nicht. Wenn man ein Mass Effect erwartet hat, was eher noch mehr in so eine Action-Richtung geht als die alten Teile, dann ist man, glaube ich, ganz glücklich. Mhm. Weil ich finde, man sieht halt hier schon, dass das, wie die Feuergefechte sind, wie du eben schon gesagt hast, bei Mass Effect war das eine Evolution. Die waren im ersten Teil ja auch eher statisch und wurden halt über die Zeit dann quasi dynamischer. Und du hast halt hier zum einen, wie die Animationen insgesamt sind, was du alles zusätzlich machen kannst mit Sliden, Ausweichrolle, du kannst den Enterhaken benutzen, du kannst mit deinem Gauntlet, also so einem Handschuh, mit dem man so, sieht man noch hier gerade, diese Zauberfähigkeiten, kannst du dir auch Deckung aus dem Boden raus zaubern quasi. Mhm. Und die Kämpfe basieren auf der, sie nennen es das Holy Trinity, aus drei Dingen. Zum einen dem sogenannten Recycler, das ist so eine Allzweckwaffe, dann gibt es den Gauntlet, das ist der Handschuh mit den Zauberfähigkeiten und den Partyfähigkeiten. So, der Recycler ist quasi, warum auch immer, ein Gewehr, das alle Gewehre gleichzeitig ist. Also vielleicht fanden sie diese Animation so geil, dass sich das immer so umklappt, wenn es vom Sniper-Mode in den Shotgun-Mode irgendwie klappt. Aber du hast halt nur eine Waffe dabei, die sich in alle Waffen verwandeln kann. Und die hat außerdem auch noch einen Enterhaken-Slot und sie hat einen Tarnkappen-Slot. Also weiß ich auch nicht, aber gibt ihm halt einfach zwei Gewehre und eine Tarnkappe, aber egal, ist alles in diesem Recycler halt drinnen. Dann eben der Gauntlet, mit dem man Celestial-Technologie nutzen kann, beziehungsweise solche Celestial-Zaubereien, wie man hier gerade sieht, mit diesem Speer, den man werfen kann, oder dass man eben Wand einfach aus dem Nichts zaubern kann, Brücken zaubern kann. Das ist eben dieser Gauntlet, das man auch in den Kämpfen einsetzen kann. Das sind aber dann auch so ein bisschen Metroidvania-Fähigkeiten, dass man damit halt dann Hindernisse aus dem Weg räumen kann, um dann in bestimmte Bereiche da irgendwie vorzudringen. Und was ich sehr interessant fand, ist, was sie gestern nochmal bestätigt haben, Stealth ist wohl immer eine Option. In Mass Effect war das ja eigentlich immer nur so ein, jetzt schleiche ich halt noch irgendwie 3 Minuten und dann ist sowieso Alarm. Also ich kann diesen Encounter gar nicht beenden, ohne halt hier jetzt rumzuschießen. Und hier geht das wohl. Also nicht nur durch dein Loadout. Also du kannst bei dem Recycler halt zum Beispiel ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr benutzen. Du kannst mit Neuropunch, also so eine Art Takedown, die Leute halt heimlich schleichend ausschalten. Du kannst dich tarnen. Es gibt halt Granaten, die so Scanner verwirren, dass du eben nicht gesehen werden kannst, und auch welche Partymitglieder du mitnimmst, kann auch darauf einzahlen. Also zum Beispiel Salt ist wohl, also ein Partymitglied, das ist eine Octopus-Dame in einem Mech-Anzug, die ist wohl auch besonders geeignet, wenn man viel schleichen will. Also auch deine Party-Zusammenstellung und die Fähigkeiten davon würden diesen Schleichspielstil eben auch nochmal verbessern. Das dritte, was ich eben gesagt hätte, war eben diese Partyfähigkeiten. Also du kannst wie in Mass Effect über so einen Comrose kannst du aufmachen und dann kannst du diese Partyfähigkeiten zünden. Es sieht jetzt aber so aus, als könnte man darüber hinaus nicht viel mehr machen. Also dass man denen nicht sagen kann, du gehst jetzt hier hin und gibst mir da Deckungsfeuer, du machst dies, sondern man kann einfach nur, wie man das jetzt auch bei Dragon Age kannte oder bei den letzten Mass Effect Spielen, du kannst halt nur diese Spezialfähigkeiten starten. Mhm.
Das was ist aber ganz was cool mich ist, traurig macht an der Sache.
Hättest du lieber so eine diese Top-Down-Sicht sogar von Dragon Age Origins, dass du so Befehle geben kannst, richtig in
total, aber mir ist bewusst, dass ich damit ja, dass mich, es ist die gleiche Enttäuschung, die ich damals schon beim ersten Mass Effect hatte, dass jetzt BioWare, meine Party-RPG-Helden, die jetzt ankommen mit einem Deckungsshooter. Ich bin ja bei Mass Effect, habe ich ja die Ketzer-Position. Ich find's aber ein bisschen lustig, dass wir jetzt, dass Exodus jetzt in einem sehr interessanten Moment in der Gaming-Geschichte kommt, weil eigentlich hat ja Mass Effect damals dieses partybasierte RPG mehr oder weniger gekillt. Also indem dann BioWare da komplett übergeswitcht ist, danach hat das lange Zeit niemand mehr gemacht. Und jetzt ausgerechnet kommt der Mass Effect-Erbe, nachdem eine andere Firma mit Baldur's Gate das erfolgreichste RPG der letzten Jahre wieder genau so gemacht hat, wie BioWare-RPGs vor Mass Effect waren. Und jetzt könnte das passieren, was Michi sagt, dass eigentlich gerade der Zeitgeist des Rollenspielfans ist, dass er voll auf Baldur's Gate gepolt ist, während Mass Effect seit Jahren tot ist. Wobei ich glaube, das ist nicht in dem Extrem so, weil es gibt eine Menge Mass Effect-Fans, die wollen, glaube ich, ein neues Mass Effect. Aber ich finde es irgendwie nur auf eine bizarre Weise ironisch, dass es jetzt der Mass Effect Erbe kommt, genau dann, nachdem Baldur's Gate eigentlich wieder da ist. Und eigentlich, schaut mal, wisst ihr, wie RPGs sein sollten? Turn-based.
Tatsächlich würde ja sogar Dragon Age The Veilguard dir recht geben, weil das ja auch ein sehr auf die Action-Seite fokussiertes Kampfsystem hatte, wo ich ja immer noch sage, Dragon Age The Veilguard, die Kämpfe haben eigentlich ziemlich Spaß gemacht, ehrlich gesagt.
Das war ein gutes Action-RPG, was das angeht.
War ein gutes Kampfsystem, was echt Spaß gemacht hat. Es hatte andere Schwächen, weshalb es weit nicht an die vorherigen Dragon Ages rankam. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das war eher auf der Story-Seite auch. Aber das reine Gameplay fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich solide. Aber es war eben dann scheinbar, wie du sagst, halt vom Rollenspielfokus nicht das, was die Leute wollten.
Ja, ja. Ich bin auch deswegen, Baldur's Gate hat für mich auch irgendwie, weil wir es vorher hatten, RPG-Mechaniken im Sinne von Gesinnungssystemen viel besser gemacht, WG3. Also dieses, es gibt das Gute und das Böse und ja, die sind immer anders, aber mal gucken, ob sie das auch hinkriegen, weil ich weiß noch, wie Jade Empire dir erklären wollte, dass die Closed Fist auch manchmal der pragmatische, aber nicht bösartige Weg ist. Und da war der Closed Fist Weg wirklich immer, willst du die Katze treten oder füttern? Ne? aber Baldur's Gate 3, finde ich, hat halt gemacht, du machst einen Charakter und du kriegst Punkte, wenn du den gut Rollen spielst. Und das war ja nicht gut böse, sondern du hast jetzt deinen Adels-Background gut Rollen gespielt. Dafür wirst du vom Spiel belohnt. Das war so viel geiler, finde ich, als bist du der pragmatische Held oder bist du der idealistische Held?
Und in welche Extreme es halt ging von den Entscheidungen, weil du kannst ja full-blown Maniac böse sein.
Ja.
Und das bieten ja die wenigsten Spiele in dem Extrem, weil dann bei den meisten Spielen die Story einfach gar nicht mehr funktionieren würde.
Ja, genau. Ja.
Und bei dem Spiel hat es halt funktioniert. Hast du da Beispiele gesehen, Michi, für Entscheidungen jetzt in Exodus? Weil das wäre auch ein bisschen eine Sorge von mir, dass das doch wieder zu sehr schwarz-weiß ist und wir da eigentlich mittlerweile schon drüber hinweg sind von unseren Gewohnheiten.
Also was sie gezeigt haben, sind, es gab zwei Entscheidungen, die man in diesen Demos gesehen hat. Das eine ist eine eher oberflächliche Geschichte. Du bist in so einem Hangar und dann kannst du jetzt theoretisch einfach die Luftschleuse aufmachen. Hier ist eine Fliege im Raum. Und dann würden alle rausgesaugt werden, alle Gegner, aber halt auch alles Sicherheitspersonal oder Technikpersonal, also irgendwelche Zivilisten. Und dann kannst du halt entscheiden, sauge ich die jetzt ins Weltall raus oder mache ich das nicht und bekämpfe halt nur die Soldaten und lasse dann mögliche Zivilisten leben. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, natürlich zum einen entweder der Kampf danach schwerer oder leichter und deine Crewmitglieder oder Partymitglieder nehmen dir das übel oder nicht. Ob die dir das so übel nehmen können, dass sie die Party verlassen, haben sie bisher nicht gesagt. Also was die Nachteile davon sind, wenn man sich dauernd mit einer Partyfigur verscherzt. Was aber auch dazu kommt, ist, dass die Entscheidungen, die du triffst, sollen große Auswirkungen deswegen haben, wegen dieser Zeitdilatation. Das haben wir noch gar nicht erwähnt in dieser ganzen halben Stunde.
Da bin ich sehr gespannt
drauf. In dem Spiel geht es immer darum, du wirst mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zu entfernten Orten reisen und während du dorthin fliegst, vergeht für alle, die du zurückgelassen hast, die Zeit viel langsamer. Du bist nur ein paar Stunden auf so einer Mission, für die zu Hause vergehen 10 Jahre. Und diese Auswirkungen davon, was du vorher entschieden hast, also wen du zurückgelassen hast, wer meinetwegen gerade irgendwie, welche Technologie du denen zurückgelassen hast, die du vorher mal. Und dann kommst du wieder zurück und dann soll sich dein Heimatplanet leiden, also das ist der Hub, wo man wieder zurückkehrt, soll sich quasi komplett verändern dadurch. Also das haben sie auch gezeigt, dass dann eben die Statuen, die aufgestellt werden, anders sind, andere Gebäude stehen da, manche Leute können gestorben sein in der Zwischenzeit. Also sie haben da quasi so ein mehrstufiges System, je weiter dieser Zeitunterschied ist, umso frappierender können diese Auswirkungen sein. Also es können wirklich auch Charaktere sterben, weil sie schon zu alt sind oder weil sie zurückgelassen worden sind. Was sie aber da auch erklärt haben, ist, sie hauen diese Entscheidungen nicht alle 5 Minuten raus, sondern es gibt eben auch Missionen, die nicht außerhalb deines direkten, nicht auf dem Nachbarplaneten sind, bei deinem Flieg gibt es keine so eine Entscheidung, sondern es gibt halt immer wieder an neuralgischen Punkten in der Story, da weißt du vorher, jetzt kommt die krasse Mission, wir müssen weit fliegen, ich muss jetzt alle meine Sachen quasi in Ordnung bringen vorher, weil wenn ich zurückkomme, wird alles anders sein. Und das sollen dann auch die Momente sein, wo sie sich erhoffen, dass es dann Watercooler-Discussions gibt, also dass sich dann eben Leute drüber unterhalten, hey, ich habe so entschieden, bei mir ist danach das und das passiert und sagen mir, was krass, ich habe das entschieden, bei mir war es ganz anders. Also dass das eben auch massiv den Wiederspielwert von diesem Spiel steigern soll, dass sich das Spiel stark verändert, je nachdem, was man in diesen Exodus-Missionen entscheidet.
Sehr clevere Lösung eigentlich für dieses Problem, dass du halt oft Konsequenzen von Entscheidungen kaum mitbekommst und du wie erst im Epilog dann siehst, weil das Spiel einfach von der Zeit her das gar keinen Sinn macht. Eine letzte Frage, dann müssen wir hier leider schon gleich weiter. Mich würde nochmal interessieren, an euch beide gerichtet, also wie ist jetzt euer Eindruck und macht ihr euch auch irgendwie Sorgen? Woran könnte es noch scheitern? Weil für mich wirkt es sehr, tatsächlich in allem, was es sein will, sehr konservativ eigentlich wie Mass Effect. Also alles, was du jetzt erzählt hast, erinnert mich an Mass Effect.
Also ich mache mir Sorgen nur dahingehend, dass es zu konservativ und zu unspektakulär ist, um eine große Masse zu erreichen, die sie bräuchten, um daraus quasi eine Serie zu machen. Ja. Also, dass es halt ein erster Teil ist, dessen Geschichte vermutlich irgendwie nach hinten offen sein wird, weil die haben die Ambition, daraus halt jetzt, keine Ahnung, zig Spiele zu machen. Und dann endet es vielleicht auf einem Cliffhanger, der nie aufgelöst wird, weil das halt vielleicht eine doch zu kleine Nische nur anspricht. Aber also ich find's geil. Also ich freue mich darauf, nächstes Jahr das Exodus spielen zu können.
Und du, Maurice?
Ich bin auch gespannt drauf. Also ich denke auch, man muss so gucken. Es hat jetzt, ich habe das Gefühl, auch so von den Reaktionen im Internet bislang, es hat die Leute noch nicht so komplett von den Hockern gerissen. So die Kämpfe zum Beispiel, ich fand auch, die sehen cool aus, sehen nach coolen Sci-Fi-Shooter-Kämpfen aus. Ich mochte die Welt sehr gern, also ich fand so das Ganze, die Optik war cool. Ich mochte die Wissenschaftlerin als Charakter, die hat wirkte sympathisch. Aber es heißt noch nicht so diesen Moment gab, so boah, bam, muss man unbedingt spielen. Der wird halt, glaube ich, durch die Story am ehesten kommen können. Was ja bei Mass Effect auch so war, dass dann Leute hinterher alle drüber geredet haben, boah, das so eine Story habe ich lange nicht gespielt. Ja. Und dass sich das dann verbreitet. Und da wird man noch sehen müssen, wie gut das ist. Aber sie haben ja den Autor von Mass Effect 1, 2 und KOTOR an Bord. Also bin ich jetzt, ich bin optimistisch. Witzigerweise, ich mochte Mass Effect 1 damals gar nicht so sehr. Ich komme gar nicht aus der Oldschool Mass Effect Richtung, aber ich finde, wenn man das für sich nimmt, als ein Sci-Fi-Shooter mit einer potenziell coolen Story, für sowas kann ich mich schon begeistern, weil ich heute da nicht mehr aus dieser, ich möchte aber meinen Baldur's Gate 3 von BioWare haben, weil ich habe jetzt meinen Baldur's Gate 3, also macht gern euren Mass Effect und ich spiel's auch gerne, wenn's cool wird.
Dann vielen Dank euch beiden für diesen kleinen gemeinsamen Rückblick auf die Future Games Show. Danke Maurice, danke Michi. Von dir werden wir mehr hören, sobald es mehr über Exodus gibt, bin ich mir ganz sicher.
Ja, denn du hast ja deine berufliche Zukunft darauf gestaked.
Absolut.
Just better work, man. Ja.
Und ihr da draußen, schreibt uns gerne mal in die Kommentare und in den Chat, was von euch noch Highlights waren und wie euch Exodus gefallen hat. Interessiert uns natürlich auch sehr. Und vielen Dank fürs Zuschauen.